Ketzer Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Landesbischof Friedrich Kramer von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Ja, dann schießen wir mal los.
Immer wenn wenig Menschen beten, das wirkt sich auf eine Gesellschaft aus. Wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird und weniger gesungen wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist.
Der Esel will die Schläger haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein. Das wusste Gott wohl. Drum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand.
Sehen Sie, das sind Auswüchse. Ein kleines Gebet darauf. Herr im Himmel...
Und es ist besser, wenn ihm, dem Pöbel, die Tyrannen 100-mal Unrecht tun, als dass sie dem Tyrannen einmal Unrecht tun.
War das Schitter? Oder wie das Twitter jetzt heißt? Schrecklich, lasst uns beten. Vater, der du...
Denn das kann nicht sein, dass sie, die Juden, uns verfluchte Goriem im Schweiße unseres Angesichts arbeiten lassen und sie, die heiligen Leute, das Ergebnis unserer Arbeit hinter dem Ofen im Müßiggang mit Rülpsen und Furzen verzehren wollen.
Was sind das für schreckliche Menschen, die so etwas sagen? Garantiert atheistische Fundamentalisten. Wir von der Mitteldeutschen Evangelischen Kirche...
Luther.
Ja, richtig. Wir von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und...
Nein, ich meinte, Martin Luther hat das gepostet, geschrieben.
Ja, wirklich? Ja, dann... Ja, dann lasset uns beten.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter, unsere Damen Iska und Ramona. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Und unsere männliche Fraktion Viktor, Christian und Matthias. Hallo ihr drei.
Hi. Hallo.
Unsere Themen heute von Christian. Olaf Latzel wettert gegen die Gottlosigkeit. Dann von Matthias. Weniger beten führt zu brachialerem Umgang. Klingt ja sehr spannend. Und von Christian. Atheismus ist cringe. Ja, das ist sicherlich ein volles Programm. Ich muss sagen, ich verstehe nur die Hälfte davon. Aber zum dummen Anruf kommen wir tatsächlich erst später, unser heutiger Cliffhanger. Erst ziehen wir ein anderes Thema nach vorne. Christian, du hast heute das Privileg des ersten Themas. Führ uns mal ein, was ist da los mit Olaf Latzel?
Ja, unser erstes Thema geht unserem alten Freund Olaf Latzel. Es ist offensichtlich auf dem Endzeitkanal eine Predigt von ihm erschienen, dessen Datum uns unklar ist. Und er erklärt uns in dieser Predigt, was Gottlosigkeit ist und wie man richtig gottlos ist. Denn, und ich zitiere jetzt mal aus der Predigt, steht da, gibt es keinen Gott, ist alles humanistischer Schwachsinn, dann gilt nur der Egoismus. Und ich zitiere, je gottloser eine Regierung, desto menschenverachtender und unmenschlicher werden ihre Gesetze und Gebote. Und das sieht er auch in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt gerade. Wir haben eine gottlose Regierung. Das ist vielen nicht aufgefallen, aber tatsächlich muss das so sein, weil er das sagt. Und das Problem ist, dass die Politiker Jesus Christus nicht kennen, die Auferstehung Christi leugnen und das deswegen tun, weil sie nicht ihren Verfassungseid da mit den Sprüchen »So wahr mir Gott helfe« gesagt haben. Das ist der Beleg dafür. Warum ist das schlimm? Das Problem ist, wenn unser, also der Glaube von Olaf Latzel, falsch ist, dann gibt es kein Gebot, dann gibt es kein Gesetz. Und Humanismus ist Schwäche. Wenn überhaupt, dann sollten Atheisten dem Beispiel Nietzsche folgen, der angeblich, wie Hobbes gesagt hat, also die Idee hat, jeder ist im Krieg gegen jeden, das sagte Thomas Hobbes, jeden Jahr gegen jeden. Und so ist der Mensch aufgrund auf böse, sagt Latzel, er schlachtet sich ab und die 10 Gebote gelten dann auch nicht mehr. Das ist sozusagen die Quintessenz von dem, was er gesagt hat. Er hat noch ein paar andere Argumente eingefügt, dass sich ein VW Golf nicht selbst zusammensetzt, wird überhaupt noch produziert. Und man wüsste auch nicht mehr, was falsch ist oder richtig. Ja, ich zitiere, wie wollte ich denn mein Leben gestalten ohne die Heilige Schrift, ohne Gottes Gebote und ohne Gottes Gesetz? Das kann ich gar nicht schaffen, sagt er. Und er schließt seine Predigt mit, wehe, Wehe vor so einer Gesellschaft, da muss man Angst haben, da muss man tatsächlich Angst haben, fürchte dich, so wie man Angst haben muss, wenn man selber nicht aufersteht, man muss man Angst haben, in solch einer Gesellschaft zu leben, wo nicht Gottes Gesetz gilt. Sein Schlusswort ist, aber müsste ich denken, es gäbe das nicht und Menschen, die sich gegen Gottes Gesetz und Gebot wenden, würde ich nicht eines Tages zur Verantwortung gezogen, ich wollte in einer solchen Gesellschaft nicht leben. Und ich frage mal eine kurze Runde ab, was ihr so daraus mitgenommen habt.
Hier zeigt sich meines Erachtens sehr deutlich, wie der Glaube oder das Christentum Leute verblödet. Und zwar haben wir hier wieder diesen Aspekt des Denkstoppers. Christen glauben, Latte ist ja nicht der Einzige, der so denkt, weil die Bibel uns sagt, was richtig und falsch ist, wüsste man nicht mehr, was richtig und falsch ist, wenn es die Bibel nicht mehr gäbe oder wenn die nicht quasi von Gott abgesegnet wäre. Und weil die denken, die kriegen ihre Werte von der Bibel oder vom Christentum, brauchen die gar nicht zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst, um auf Werte zu kommen. Und wer jetzt denkt, du kriegst quasi deine ethischen Verhaltensweisen vorgekaut von deiner Religion, der merkt gar nicht, dass man auch auf andere Weise zu mehr oder weniger den gleichen oder sogar besseren Werten oder Verhaltensweisen kommen kann.
Ja, er bezieht sich ja hier, wie das auch relativ üblich ist bei Gläubigen, auf so eine angebliche objektive Moral, die sie hätten, ne? Und dass es die dann nicht gäbe ohne einen Gott. Da hatten wir ja kürzlich erst auch ein längeres Segment drüber, die 143.2 über objektive Moral. Und da war ja mein Fazit auf jeden Fall, dass der kategorische Imperativ objektiv ist. Der ist sogar noch strikter als alles, was wir in der Bibel finden. Insofern denke ich, dass wir darüber gar nicht groß diskutieren brauchen, weil das haben wir kürzlich erst gemacht. Und das Spezial 55 mit Andreas Edmüller, ja, hatten wir auch darüber, dass die christliche Moral gar nicht so moralisch ist.
Wir können ja gern mal die, sagen wir mal, Gebote oder allgemein die ganzen Gesetzmäßigkeiten in der Bibel mit dem deutschen Grundgesetz mal übereinander legen und dann mal nach Überschneidungen gucken. Ich glaube, das wird schwierig. Er sagt ja quasi nichts anderes, wenn ich die Bibel nicht hätte, dann würde ich morden, vergewaltigend und Babykatzen fressen durch die Gegend ziehen. Aber wenn er sich wirklich nur an diese Regeln hält, weil sie ihm von der göttlichen Moral vorgegeben werden, dann macht ihn das nicht zu einem besseren Menschen, sondern nur zu einem Opportunisten, weil er aus Angst vor Strafe sich vermeintlich vernünftig verhält und nicht, weil er ein Einsehen hat, dass diese Regeln richtig und vernünftig und durchdacht sind. Zumal die Regeln in der Bibel ja wenig damit zu tun hat, was ist dem Menschenwohl gewidmet und was ist Gott gefällig, weil das sind so zwei ganz weit auseinanderliegende Pole.
Er sagt, wenn unser Glaube falsch ist, dann gibt es kein Gebot und dann gibt es kein Gesetz. Und Matthias hat schon gesagt, es gibt auch andere Methoden, um sich ein Gesetz irgendwie herzuleiten, nämlich einfach Verständnis. Aber ich finde, in diesem Satz steckt auch noch was anderes drin, eher so was Gefühlsmäßiges, nämlich so eine Bösartigkeit. Dass er davon ausgeht, der Mensch ist im Kern böse und verdorben und entscheidet sich nicht für das Richtige. Und wenn dann nur aus Zufall, sondern sehr wahrscheinlich ist, dass er sich für das Böse entscheidet. Und das ist eine ganz typische evangelikale Sichtweise. Ich finde, das fällt immer auch auf den zurück, der das vorträgt, der eben sich das nicht vorstellen kann, dass die Menschen selber ein Interesse daran haben, irgendwie gut zu handeln und kooperativ zu handeln und dass es nicht nur ihm selber gut geht, sondern auch den Nachbarn und so weiter. Und das wird hier im Grunde negiert. Und ich finde, es ist nützlich, sich diese Rede bei YouTube anzuschauen. Wir können den Link in den Shownotes irgendwie versenken, dass man da draufklicken kann, wie er das vortragt. Ne? So ganz schnell, so baff, 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 baff. Und man merkt so richtig, da spricht ein hasserfüllter, böser Mensch. Und das ist nicht mein Hauptargument, aber ich finde, solche Nuancen, das spielt auch eine Rolle, wie er das so einpeitscht. Ja? Und ich sehe da im Wesentlichen Hass drin.
Latze ist hier praktisch in diesem primitiven Status wie von Leuten, ich habe das mal gelesen, aber weiß nicht, ob das stimmt, die dachten, die müssen jeden Tag eine Jungfrau opfern, damit am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Ne? Und das Problem ist, wenn du das glaubst, dann hast du natürlich Schiss, das mal zu probieren ohne Jungfrau, weil wenn du Pech hast und das war doch richtig, dann würde die Sonne ja nicht wieder aufgehen. Ne? Und so kommt Latze mir hier vor. Das zeigt auch, Latzel ist ethisch hilflos. Ne? Wenn der nicht da hier so seine blöde Bibel hätte, dann wüsste der gar nicht, wie er ethisch zu Entscheidungen oder Vorstellungen kommt. Was ja auch daher kommt, dass die Bibel nicht danach sagt, das ist gutes Verhalten, dass sie überlegt, okay, welches Verhalten tut anderen Leuten gut oder welches Verhalten schadet anderen, ich sage mal sozialverträgliches Verhalten, sondern der Mechanismus in der Bibel ist ja, du musst dich gottgefällig verhalten und zum Dank sorgt Gott dann dafür, dass es den Leuten gut geht oder so. Ne? Also es kommt eigentlich gar nicht auf das Verhalten an. Und wenn du in der Denke drin bist, dann kannst du auch gar nicht quasi erkennen, wie du zu vernünftigen Schlüssen kommst. Und weil Latzel zu blöd ist, zu hilflos, also ich würde wirklich sagen, der ist ethisch behindert. Nur deshalb akzeptiert er ja auch den Scheiß, der in der Bibel drin steht. Ne? Weil Latzel ist ja jetzt nicht so ein Gutmensch-Christ, ne? Sondern wie gesagt, er konnte ja gerade 5000 Euro zahlen oder muss das noch, weil er da gegen die Homosexuellen gehetzt hat.
Matthias sprach schon an, dass es einen Prozess gab. Es gab einen Prozess, das geht jetzt über mehrere Jahre. Das Amtsgericht Bremen hat Latzel im November 2020 schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt. Das ging es um Elternunterricht hier, so eine Elternschule, Eheführerschein. Und den hatte er erklärt, dass Homosexualität eben todeswürdig ist, glaube ich, war das Zitat. Er wurde dann wieder freigesprochen, weil er die Äußerung durch die Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt war, 2022. Darauf gab es eine Revision beim Hanseatischen Oberlandesgericht. Daraufhin musste das andere Landesgericht sich wieder damit beschäftigen. Und jetzt wurde das Ganze beigelegt, nachdem Latzel eine Erklärung vorgelesen hatte und sich bereit erklärt, 5.000 Euro an den queeren Bremer-Verein Rat und Tat Zentrum für queeres Leben zu spenden. Es ist schön, dass dieses Zentrum jetzt so einen tatkräftigen Unterstützer gefunden hat. In dem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass den Religiösen die Fälle wegschwimmen. Immer mehr konfessionsfreie Bürger. Mittlerweile, 2023, ist es jetzt statistisch nachgewiesen, dass es mehr Konfessionslose gibt als Katholiken und Evangelische zusammengenommen. Das heißt, wir sind die größte. Ja, selbst wenn man die anderen zusammen, waren schon vorher die größte, aber wenn man die anderen zusammennimmt, sind wir die größte. Und der nächste Meilenstein wird über die 50% zu kommen. Und das sieht auch so aus, ob wir das demnächst schaffen. Was Latzel meint mit der gottlosen Regierung ist, dass 7 von 16 Minister, also noch nicht mal die Mehrheit, die auf die religiöse Eidesformel verzichtet haben und auch unser Kanzler Olaf Scholz und er bezieht sich auch auf den Philosophen und Vordenker des Atheismus Friedrich Nietzsche, für den Moral keine übernatürliche göttliche Ordnung war, sondern vielmehr ein menschliches Konstrukt, das historisch und kulturell entstanden ist und er selbst dann verschiedene Schlussfolgerungen gemacht hat und eine davon ist, dass Moral eine Erfindung der Schwachen ist, um die Starken zu kontrollieren. Das hat er uns vorgehalten als das Moralprinzip. Dagegen hat Viktor schon zu Recht erwähnt, Immanuel Kant, der zwar nicht Atheist war, aber wir würden ihn natürlich gerne, wenn jemand was Vernünftiges sagt, dann ist es egal, was er sonst so glaubt. Der kategorische Imperativ, wo man nur nach dem Maxim handelt, sondern ihn auch betreffen würde. Es gibt noch eine ganze Reihe von Moralethikern, Bertrand Russell zum Beispiel, den skeptischen Rationalismus, Simone de Beauvoir, Entschuldigung für mein nicht vorhandenes Französisch, dass man in einer Welt ohne Gott die Menschen ihre eigenen Werte und Bedeutung schaffen müssen, ja, und soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einen großen Fokus hat. Es gibt Peter Singer mit dem effektiven Altruismus, der auf dem Prinzip beruht, dass die größtmöglich Gute für die größtmögliche Anzahl von Menschen zu tun ist und Richard Dawkins, der Ethik in evolutionären Prinzipien basiert, sieht und argumentiert, dass Moral durch soziale und biologische Evolution entstanden ist. Und man könnte hier noch Sam Harris beifügen, der meint, dass Moral und Ethik wissenschaftlich herleitbar ist. Ich glaube, dass Olaf Latzel sehr, sehr schlau ist, weil er sich zeigt, dass er eine ganze Reihe von rhetorischen Tricks angewendet hat. Ich glaube auch, dass er den Scheiß glaubt, von dem er redet. Ich habe mir mal ein paar Menge von Fehlschlüssen mir notiert, 9 Stück, die er gemacht hat und die aber auch, Fehlschlüsse sind ja auch immer ein Zeichen dafür, dass jemand rhetorische Tricks anwendet, weil diese Fehlschlüsse ja funktionieren in dem Sinne, dass Menschen diesen folgen, sonst wären es ja keine Fehlschlüsse, sondern nur Quark. Ja, Das heißt, wenn ich irgendwelchen Blödsinn sage, den nicht niemand folgen würde, dann ist es kein Fehlschluss. Aber wenn ich irgendwas sage, was plausibel klingt, aber falsch ist, dann ist das schon ein rhetorisches Stilmittel, um seine Botschaft rüberzubringen. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat, aber er wollte ja zeigen, dass der Atheismus ja falsch ist und hat deswegen dieses Argument vom Zufall erzählt. Was lange widerlegt ist und in sich unlogisch ist, dass mit diesem Auto, das sich selbst zusammenbaut, das, was ich jetzt gerade gezeigt habe mit diesen ganzen Moralethikern, ist um das Problem der falschen Dichotomie, dass es nur zwei Sachen gibt, Atheismus oder diese Form von christlicher Religion, die er verfolgt. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja noch andere Religionen und es gibt so viele Methoden, so viele Formen von Atheismus, dass man das eben nicht auf zwei Sachen reduzieren lässt. Sozusagen mit der Knarre, da sagt hier, da A oder B, der sieht schon, dass da irgendwas stimmt. Aber im Wesentlichen geht es hier um Dammbruchargument. Er zeigt uns, was Schlimmes passieren würde. In diesem Fall, das Schlimme war, dass 7 von 16 Ministern nicht auf Gott geschworen haben. Und wenn das so weitergeht, und dann kommen wir alle in die Hölle. Die Atheisten, die hatten hier als Person herausgegriffen und gegen die Person, man muss sich das überlegen, hier wird gegen Regierungsmitglieder, weil sie ihren persönlichen Gewissen gefolgt sind, gewettert. Das ist eine Einflussnahme auf die Politik. Der versucht, seine Leute zu instrumentalisieren, dass sie in Zukunft noch mehr Lippenbekenntnisse machen. Ja, das ist das, was uns lange Zeit auch genervt hat, dass die Politiker nicht zu dem Unglauben stehen. Wir haben so viele Atheisten im Bundestag, in der Bundesregierung und nur in der mittlerweile untergehenden Linken sind die einigermaßen offen. Vielleicht noch in den Grünen noch ein paar Atheisten, aber alle anderen, selbst in der von einem Atheisten gegründeten SPD, alle unter dem Teppich. Die ganze Predigt ist ein Appell an die Folgen, Appeal to Consequences, und es wird ein Strohmann aufgebaut. Wir sind der Strohmann, der aufgebaut wird. Es wird gesagt, es sind nur zwei Arten von Atheisten. Die einen, die sind nicht ganz dicht, weil die nicht verstanden haben, was richtige Atheismus sind, das sind wir. Und die anderen, das sind die echten Atheisten, die Nietzsche-Atheisten. Nietzsche, das war noch ein Philosoph, die neuen Philosophen, die kannst du vergessen, waren ein Atheisten, ja. Warum picken sie sich Nietzsche aus? Weil sie gegen Nietzsche sich schon 100 Jahre abgearbeitet haben und jede Menge rhetorischen Argumente da in Stellung gebracht haben. Aber er war, in seiner Zeit war er voraus, aber jetzt ist er hinterher. Die Zeit ist vorbei. Mein Punkt ist der, Olaf Latzel hat einen schönen Hebel erfunden. Nämlich, er benutzt die Bibel, um seine menschenverachtenden Botschaft unter das Volk zu streuen und profitiert davon, dass die meisten Leute nicht wissen, was da drin steht. Und dann, sobald die merken, dass das da wirklich drin steht, zwei Schritte zurück machen, weil sie nämlich dann von ihrem Kinderglauben, dass die Bibel so ein nettes Buch ist, mit hübschen, moralisch tiefen Geschichten ist, dann aufgeben müssten. Und deswegen das Einzige, was gegen Olaf Latzel hilft, ist Aufklärung. Wir müssen sagen, die Bibel ist voller Schrott.
Diese Dinge, die du gerade gesagt hast, ich finde, das muss man den Leuten nochmal extra sagen, in welcher Radikalität er alle diese Dinge gemacht hat, also wie er sie vorgetragen hat und wie er sie auch meint. Denn das ist ja immer auch so ein bisschen ein Unterschied, so dieses Graduelle. Ob jemand sagt, ja, der Mensch ist ein bisschen sündig, oder ob jemand sagt, der Mensch ist von Natur aus verdorben. Da gibt es ja graduelle Unterschiede. Und wenn du es erlaubst, dann werde ich mal eine kurze Passage zitieren aus der Predigt, die er gehalten hat.
Ja, bitte.
Und er donnert das in so einen Saal hinein, wo das so hallt und wo er das so richtig einpeitschen kann. Ne? Und das muss man auch irgendwie so ein bisschen, also die Wirkung, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja?
Ich glaube, das ist eine Kirche, ne?
Ja, ja.
Das ist die Martini-Kirche wahrscheinlich.
Ne, aber man muss es ja irgendwie, diese Inszenierung spielt ja eine große Rolle. Ne? Und er sagt, wenn unser Glaube falsch ist, dann gibt es kein Gebot und dann gibt es kein Gesetz. Und dann muss man das weiterdenken, was gilt denn dann? Und ich kann Ihnen sagen, was dann gilt. Lesen Sie Nietzsche, der hat es zu Ende gedacht. Alles andere bringt gar nichts. Ich sage immer wieder, entweder Jesus oder Nietzsche. Und heute wollen wir mal von Nietzsche ausdenken. Alles dazwischen, der ganze Humanismus, das ist alles Schwäche. Das bringt nichts. Also wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn dieses Leben die letzte Gelegenheit ist, wenn mit dem Tod alles vorbei ist, ich nur diese paar Jährchen habe, ja, dann will ich aber als Mensch zusehen, dass ich daraus noch das Beste mache. Dann gilt nur eins, ich, der Egoismus. Was bitteschön soll mich dann andere Menschen interessieren? Warum soll ich meine Frau nicht betrügen? Warum soll ich nicht andere Menschen übers Ohr hauen? Ja, warum soll ich andere Menschen nicht ermorden? Das macht keinen Sinn, wenn es meinem Vorteil dienen würde. Und das ist der Punkt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, die Toten nicht auferstehen, wenn es kein Gesetz gibt, kein Recht, keine Ordnung, dann ist der Mensch in die Selbstautonomie gegeben und der Mensch ist von Grund auf böse. Er schlachtet sich ab. Ja, Zitat Ende. Ja, Christian, was meinst du dazu? Was hältst du davon, wie er das so da einpeitscht?
Ja, es kommt als rhetorisches Spielmittel ist natürlich auch der Stil sehr wichtig, wie du es gesagt hast. Und deswegen hat er auch eine wachsende, erfolgreiche Gemeinde. Der Mann ist in dem kleinen Bubble, in der er unterwegs ist, ist er erfolgreich und er kann seine Leute um sich scharen. Und das einzige Mittel, das wir gegen ihn haben, ist die Argumente und der Verstand und zeigen, dass das nicht so ist.
Ich hatte mir auch genau das Zitat rausgesucht, Jörn, weil ich das auch nochmal bringen wollte. Christentum und die Bibel, die lehrt ja so eine Gehorsamsethik. Du machst das, was Gott sagt. Also wie gesagt, es geht ja nicht darum, sozial zu sein, sondern gottgefällig zu sein. Und dann kriegst du was Gutes oder jedenfalls wirst du nicht vernichtet nachher. Und diese Denke, die schlägt sich ja bei Latzel hier so krass wider. Kein normaler Mensch würde doch so denken. Sodass ich meine, es zeigt auch, dass das Christentum dir wirklich das Hirn versaut, weil du dann denkst, dieser Egoismus ist das Einzige, was zählt. Denn darauf basiert das Christentum ja im Grunde auch, ne, vom Wirkungsmechanismus. Ein anderer Punkt, wenn ich mich jetzt hier in Latzes Zuhörer reinversetze, der stellt sich ja nicht auf eine Saftkiste da in der Frankfurter Fußgängerzone, sondern der predigt ja zu seiner Gemeinde. Das ist eigentlich ja eine schleimige Bauchpinselei seiner Zuhörer, ne? Denn das sind ja alles diese krassen Christen und die können sich jetzt so selber quasi auf die Schulter klopfen oder von Olaf auf die Schulter geklopft fühlen, was sie auch für tolle Typen sind, weil die anderen, die sind ja so dumm. Ne? Wie kann man nur so dumm sein und nicht an Gott glauben oder nicht sehen, dass das alles den Bach runtergeht, ne? Weil natürlich, wenn man einmal den Schritt gedanklich aus der Martini-Kirche herausmacht in Bremen, dann merkt man, dass das dann nicht den Bach runtergeht. Sollte man vielleicht immer so eine Taschenkarte von Olaf Scholz Kabinett haben und sagen, ja, wenn das dann so krasse Unterschiede sind, dann sag doch mal, wer jetzt hier den Eid religiös geleistet hat und wer nicht. Ne? Und würdest du ja denken, dass du dann die Minister so klar erkennen könntest, ne? die da so teuflisch quasi drauf sind. Und auch dieses Nietzsche. Ich habe, glaube ich, mal versucht, Nietzsche zu lesen, aber der schreibt halt noch in so einem alten Stil, das ist schwer zu lesen. Und ich habe dann auch den Eindruck, der ist, was Christian sagte, der war schon weiter als seine Mitmenschen, aber wir sind heute noch weiter. Und die einzigen Leute, die Nietzsche heute noch bringen, das sind komischerweise immer Christen. Ne? Genau, weil diese Nietzsche-Formulierungen, die dann oft eben auch besonders bombastisch sind oder drastisch, ne, die passen den Christen gut ins Konzept. Ich bin jetzt, weiß nicht, 30, 40 Jahre Atheist, ohne dass ich Nietzsche dazu gebraucht hätte.
Du bist auch kein wahrer Atheist, offensichtlich.
Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen schräg, uns Atheisten Egoismus vorzuwerfen, während man selber denkt, dass der Erschaffer von Milliarden Galaxien und Milliarden Sternen und Milliarden Planetensystemen sich ausgerechnet für uns Trockennasenaffen auf diesen kleinen Brocken irgendwo und nirgendwo interessieren und mit uns eine persönliche Beziehung haben möchte. Und zweitens, was ich noch zu den Regeln und Geboten und Verboten und hast du nicht gesehen, der Bibel sagen wollte, die sind ja unveränderlich, weil das ist ja quasi Gottes Wort. Und Gottes Wort ist ja unveränderlich, das gilt also quasi für immer, aber so funktionieren ja Gesellschaften nicht. Also Ethik und Moral haben sich ja schon immer gewandelt. Also das ist ja nicht so, als ob das in Stein gemeißelt ist. Und wenn wir natürlich uns diese Ethik, sagen wir mal Ethik und Moral in der Bibel anschauen, dann sehen wir natürlich auch, aus welcher Zeit das ist. Das ist natürlich der Moral und der Ethik aus der damaligen Zeit angepasst, wie die Menschen früher gedacht haben, die Sachen wahrgenommen haben. Das hat mit Menschenrechten ja mal so gar nichts zu tun. Das ist natürlich auch das Problem an göttlichen Texten. Die sind unveränderlich, aber wir wissen alle, dass die Bibel und natürlich nicht nur die Bibel, auch der Koran zum Beispiel, regelmäßig komplett anders interpretiert werden. Und wenn ein Text so gegensätzlich interpretierbar ist, ich sage mal das schöne Beispiel mit der Sklaverei, dass du einerseits für die Sklaverei mit der Bibel in der Hand argumentieren kannst und andererseits komplett dagegen, dann bin ich mir nicht sicher, ob man ihn tatsächlich für die Grundlage für irgendetwas hernehmen sollte.
finde ich einen guten Gedanken, das gegenüberzustellen mit dieser Gesellschaft damals. Und wir sind ja viel weiter entwickelt, ne? Aber sieht man das auch so? Oder sehen es alle so, dass wir weiterentwickelt sind? Ne? Also wir sehen das natürlich so, aber er sieht es nicht so. Und ich habe noch ein kurzes Zitat. Iskar, das geht in diese Richtung, also um das nochmal zu illustrieren, wie er das tatsächlich sagt. Nämlich, er spricht jetzt von solch einer Gesellschaft und er meint jetzt unsere Gesellschaft heute, ne, wo Gottes Gebote nicht mehr gelten oder nicht befolgt werden. Und das Zitat lautet folgendermaßen: Wehe vor solch einer Gesellschaft, da muss man Angst haben, da muss man tatsächlich Angst haben, fürchte dich, so wie man Angst haben muss, wenn man selber nicht aufersteht, so muss man Angst haben, in solch einer Gesellschaft zu leben, wo nicht Gottes Gebot und Gesetz gilt. Aber müsste ich denken, es gäbe das nicht und Menschen, die sich gegen Gottes Gesetz und Gebot wenden, würden nicht eines Tages zur Verantwortung gezogen. Ich wollte in solch einer Gesellschaft nicht leben. Und das ist sozusagen auch sein Schlussschrei in der Predigt, wo er also Angst hat, in unserer Gesellschaft zu leben und wo er sagt, er will auch in so einer Gesellschaft gar nicht leben. Das finde ich schon ganz schön krass. Weil man kann ja sagen über unsere Gesellschaft, was man will, über viele Dinge, die nicht perfekt sind und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, auch wenn man sich es mal international anschaut, ne, lässt sich es hier doch ganz gut leben. Und dass er sagt, er will nur nicht mal leben in so einer Gesellschaft, wo man ihn ja auch in Ruhe lässt. Er kann ja seine Gottesgebote da ausleben und er kann ja auch Priester sein und so weiter. Das finde ich ganz schön krass.
Ich möchte zu einem Fazit und Resümee kommen. Das erste Fazit, was ich sehe, ist, Latzel ist extrem egoistisch, weil es geht um sein Seelenheil oder alle, die seine Idee folgen, sind extrem egoistisch, denn sie wollen selbst in den Himmel kommen und die anderen sind ihnen eigentlich egal. Oder vielleicht wollen die auch noch retten, aber sie würden nur anderen nur helfen, weil sie dieses Zucker kriegen. Und das andere Fazit ist das Zitat, was Jörn noch gesagt hat, gibt mir sehr stark zu denken, denn er möchte nicht in dieser Gesellschaft leben. Und das wäre entweder ein Fall für die Suizid-Hotline, dass sie vielleicht jemand mit ihm spricht, dass er in dieser gottlosen und immer gottloser werdenden Leben, Gesellschaft nicht eine andere Sünde begeht und sich vielleicht selbst eine Abkürzung in den Himmel verschafft, wie so viele Christen vor ihm auch schon. Oder, was noch viel schlimmer wäre, dass er versucht, anderen an das Leben zu gehen und Leute radikalisiert, dass sie dafür sorgen, dass mit Gewalt diese gottlose Gesellschaft, die wir freudig entgegensehen, weil es so viele gute Moraltheologen, nicht Theologen, Moralisten aus dem atheistischen Raum gibt, Bereich gibt, entgegensehen, aber dass er vielleicht sich da mit Gewalt und seinen Anhänger dagegen stellen. Das ist das, was ich sehe und deswegen sollte man sich genau anschauen, was er so sagt und was er in Zukunft noch vorhat.
Ich glaube, Jörn, du sagtest, der will absolute Gesetze. Ich meine, an einer Stelle sagt er sogar, es ist ihm, also kam das bei mir rüber, es ist ihm sogar egal, ob die eingehalten werden oder nicht. Er will nur wissen, dass es diese absoluten Gesetze gibt, sozusagen, damit er sich daran festmachen kann. Und das ist auch so eine typische religiöse Vorstellung. Und das spricht aus meiner Sicht auch dafür, dass Leute geistig nicht flexibel sind. Sobald mir ein Christ was von absoluten Werten erzählt, dann weiß ich immer schon, der ist geistig nicht flexibel, weil der sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand andere Werte für überzeugend halten könnte als er. Das Problem ist aber, dass du dann natürlich, und das Christentum gibt es ja jetzt lange genug, dass man das erkennen kann, dann bleibst du halt moralisch auf der Stufe von diesen bescheuerten Ziegenhirten, die von nix eine Ahnung hatten, bleibst du stehen. Während, wenn du sagst, okay, wir entwickeln uns weiter, dann weißt du zwar, okay, in 100 Jahren, dann sind wir vielleicht noch weiter. Aber es bedeutet ja gleichzeitig, wir kennen auch nichts Besseres. Ne? Wenn wir was Besseres wüssten, dann würden wir es ja machen. Und so entwickelt sich das dann weiter. Und das lernt man dann zu schätzen. Das sind halt, das ist auch wieder so ein Punkt, wo das Christentum quasi das Hirn zumacht und das Weiterdenken da stoppt. Achso, und dann wollte ich noch sagen, dieser Latze-Stil, das ist ja auch halt so ein Bibelstil. Ne? Die Bibel ist ja auch so brachial und immer ist alles ganz furchtbar oder ganz toll. Ne? Und genau das ist es wahrscheinlich einfach durch diese ausführliche Beschäftigung mit dem Scheiß, predigt Latzel genauso. Und weil er eben anders, sagen wir mal, als Mainstream-Theologen wahrscheinlich auch wirklich dicht drüber nachdenkt, hat er dann auch diesen brachialen Stil, der bei manchen Leuten gut ankommt.
Ich hänge mich mit meinem Fazit direkt da dran. Also diese Idee, dass dieses Gebot so wichtig ist und dass es unbedingt durchgesetzt werden muss und so, ich sehe da eine Bösartigkeit. Speziell sagt er ja, dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden müssen. Das impliziert ja, dass sie überhaupt irgendwas Schlimmes getan haben. Und wenn ich jetzt mal von mir ausgehe oder von euch Ketzern hier, ne, ich wüsste jetzt nicht, was ihr jetzt so Schlimmes tun würdet, dass ihr da jetzt wirklich in der Hölle schmoren müssten und so weiter. Ich habe ja nun auch meine Familie mehr oder weniger komplett zu Grabe getragen. Also die Leute, die da sehr alt schon waren, gebrechlich, ne, und mit denen man vielleicht auch früher irgendwelche Streitigkeiten hatte, wie das so ist in Familien und so, ne. Wenn die dann alt werden, ne, dann merkt man irgendwie, das ist im Grunde alles Quatsch und man will da keine mehr irgendwie was Böses wünschen. Ne, wenn ich da an meine Oma denke, eine ganz starke Frau, aber am Schluss, die letzten paar Jahre war sie halt auch nur Haut und Knochen und hatte eine ganz hohe Stimme bekommen und so weiter, will ich jetzt der wünschen, ja, und ich will, dass sie für alles bezahlen muss, was sie mir gesagt hat in ihrem Leben. Ne, und das finde ich ganz, ganz widerlich. Und dass er sagt, wenn er das nicht sicher wüsste, dass sie alle am Schluss ihr Fett wegkriegen, dann will er noch nicht mal in der Gesellschaft leben. Das finde ich echt gemein. Und das ist genau das Gegenteil von Vergebung und Barmherzigkeit. Ich finde, irgendwann ist auch mal Schluss. Irgendwann muss man auch mal vergeben. Und wenn nicht, wann nach dem Alter und nach der Gebrechlichkeit und dann nach dem Leben, irgendwann ist auch mal Schluss. Und das kann er nicht. Er kann nicht verzeihen und das, finde ich, ist eine Charakterschwäche von ihm.
Ja, wenn ich das mal so aus Latzels Perspektive betrachte, ne, dann kann ich das vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass er so das Gefühl hat, er kann in unserer Gesellschaft nicht in Frieden leben. Wobei er da aber auch ein falsches Bild von Frieden hat, ne, weil er meint damit ja, dass er nicht nach Lust und Laune andere Leute angreifen kann in unserer Gesellschaft, ohne dass er vor Gericht gezerrt und verklagt wird und Strafe zahlen muss, ja. Daran erkenne ich jetzt, dass die Strafe, die ihm da auferlegt wurde, überhaupt nicht gefruchtet hat. Er zeigt da einfach kein Unrechtsbewusstsein jetzt danach. Und das wäre ja auch so ein Punkt, auf den zum Beispiel bei der MPU geachtet wird, ne? Also Olaf Latzel fällt hier nach meinem Dafürhalten durch den, wie er im Volksmund heißt, Idiotentest.
Was ich zuletzt sagen wollte, vor ein paar Jahrzehnten, und ich finde, daran sieht man sehr gut, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, dass sich auch unser Werteverständnis weiterentwickelt hat. Vor ein paar Jahrzehnten wäre Latzels Predigten und auch seine Art, Predigten zu halten, gar nicht weiter aufgefallen. Heute sind sehr viele Menschen so weit und haben sich so weiterentwickelt und das Werteverständnis hat sich so weiterentwickelt, dass nicht alle, aber ein Großteil der Menschen, die diese Predigten hören oder hören würden, oder wenn wir das jetzt vortragen, die sich denken, wow, das ist eigentlich nicht die Art, wie wir miteinander leben wollen. Also selbst der durchschnittliche Christ ist ja da erstmal natürlicherweise erstmal abgeschreckt, weil das ja so bösartig und brachial und das hat ja mit Barmherzigkeit und Vergebung und überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Giftspeierei. Und den anderen Menschen schlimmst an den Hals wünschen, nach dem Motto, ja, wenn mein großer Bruder kommt, dann aber.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.